Hallo, Herr Klaus.
Guten Tag.
Hogesa und Revolution Chemnitz, das sind beides Gruppen, deren Anhänger rechtsextreme Hooligans sind. Die treten nicht mehr nur hauptsächlich im Rahmen von Fußballspielen auf, sondern auch auf der Straße bei Demonstrationen. Hat sich da sowas wie ein neues Selbstverständnis der Hooligans entwickelt?
Ja und nein. Also zum einen ist es gar keine Neuigkeit, dass rechtsextreme Hooligans nicht nur im Stadion agieren, sondern auch auf der Straße. Es gibt eine lange Geschichte von gerade rechtsextremen Hooligans, die politisch aktiv waren in den 80er oder 90er Jahren, zum Beispiel bei der FAP unter Michael Kühn. Auch Brandanschläge auf Asylbewerberheime in den 90er Jahren gingen durchaus auf die Konten von rechten Hooligans. Was in den letzten Jahren allerdings passiert ist, dass die politische Gesamtentwicklung auch rechten Hooligans Auftrieb gegeben hat. Nicht ohne Grund ist zum Beispiel Hooligans gegen Salafisten bis heute stolz darauf, also die Organisatoren sind stolz darauf, eine der ersten großen rechten Aufmärsche in der ganzen beginnenden Debatte zum Thema Asyl, Migration und Flucht im Jahre 2014 organisiert zu haben. Insofern verstand sich oder versteht sich Hogesa bis heute als auch Wegbereiter für Pegida, als Wegbereiter für den darauf folgenden Erfolg der AfD und alles, was wir an Rechtsdruck im Laufe der Jahre gesehen haben.
Gibt es denn auch Vereine, die irgendwie beispielhaft vorangehen in der Prävention von rechter Gewalt im Stadion, die auch als Vorbild dienen könnten, wenn es um dieses Thema geht?
Ja, da gibt es einige. Man darf nur auch nicht vergessen, dass die meisten Fanszenen umkämpft sind. Also die St. Pauli, klar, ist eine Fanszene, die seit vielen, vielen Jahren sich links verortet. Aber die meisten Fanszenen in Deutschland sind sehr umkämpft. Das heißt, wir finden auch in der Ultraszene, auch im gesamten Fanblock finden wir rechte Gruppen, wir finden Stimmungsgruppen, wir finden eher linke Gruppen, die auch um eine Meinungsführerschaft und manchmal auch um ein Gewaltmonopol in der Szene halt ringen, kämpfen, diskutieren und es manchmal auch gewalttätig austragen. Ich möchte mal zwei Beispiele aufgreifen. Ein Beispiel, was sehr gut lief, tatsächlich vor ungefähr 10 Jahren, ist Werder Bremen. Da gab es eine längere Geschichte von rechtsextremen Hooligans, auch die Band Kategorie C und die Hooligan-Gruppe Standarte haben damals eine wichtige Rolle gespielt. Und dann gab es eine junge Ultraszene, die auch einen harten politischen Konflikt mit dieser rechtsextremen Hooligan-Szene hatte und es auch mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem Verein geschafft hat, die rechtsextremen Hooligans zurückzudrängen. Seitdem gehört ein antidiskriminierendes Selbstverständnis tatsächlich zum Verein Werder Bremen als auch zu großen Teilen der Fanszene. Ein anderes Beispiel, was in den letzten Wochen sehr aktuell war, war Borussia Dortmund. In Dortmund gibt es ja auch die Geschichte, dass es jahrelang die Borussenfront gab und Gruppen wie die Desperados, die auch immer Kontakte nach rechts hatten. Der Verein hat sich dem lange Jahre nicht sehr aktiv zugewandt, aber Anfang der 2010er Jahre das Thema doch aktiv aufgegriffen, hat seine Fanarbeit aufgestockt, auch personell, hat angefangen, Tagungen zum Thema Zivilcourage im Stadion für Fans anzubieten, hat seine Gedenkstättenfahrten ausgebaut und hat im Grunde seine Haltung auch dadurch verdeutlicht. Gleichwohl muss man sagen, dieses Engagement ist ganz wunderbar und gleichzeitig ist Dortmund einer dieser umkämpften Orte, weil es in Dortmund eine größere Fanmenge gibt von Menschen, die sich in Diskriminierung engagieren, von der Fanabteilung des Fanmagazins Schwarz-Gelb und auch einige Ultras und Fanclubs. Und gleichzeitig gibt es in Dortmund immer noch eine Gruppe namens Northside, die aus militanten Neonazi-Hooligans besteht. Und dort wird gerade ein Machtkampf ausgefochten, wo man den positiven Teil der Fanszene nur alle Unterstützung und allen Erfolg der Welt wünschen kann.
Sie haben jetzt schon die unterschiedlichen Fangruppen angesprochen. Da gibt es klare Unterscheidungen, die den Fans selbst auch sehr wichtig sind. Also manche bezeichnen sich als Ultras, andere als Hooligans. Vielleicht können Sie nochmal diesen Unterschied, der da vorliegt, hervorheben und erklären.
Also Ultras und Hooligans sind vor allem Selbstbezeichnungen, gar keine wissenschaftlichen Kategorien. Hooligans sind ein Phänomen, was in England in den 60er Jahren entstanden ist, am Anfang auch im Umfeld von so einer Disco-Kultur und dann schnell im Stadion. Das ist im Ende der 70er, Anfang der 80er nach Deutschland geschwappt. Das heißt, die ältesten Hooligan-Gruppen in Deutschland begehen derzeit ihren 40. oder 35. Geburtstag. Bei Hools steht im Zentrum die Gewalt und das Ausleben der Konkurrenz zwischen Szenen und Vereinen per Gewalt. Das ist ihr Selbstzweck. Bei Ultras geht es um ein anderes Phänomen, das kommt eher aus Italien, aus den auch kreativen, bunten Studentenprotesten der 70er Jahre. In Deutschland gründet sich die erste Ultragruppe in den 80ern, aber so richtig zum Phänomen wird eigentlich erst Ende der 90er. Das heißt, die älteren Ultragruppen in Deutschland sind derzeit so 20, langsam 25 Jahre alt. In deren Zentrum steht eher der ganze kreative Support für den Verein. Das heißt, die ganzen Choreografien, die ganzen bunten Gesänge und Kurvenbilder, das steht im Zentrum von Ultra. Das ist so die Geschichte. Wie gesagt, es gibt heute Ultragruppen, es gibt Hooligan-Gruppen, es gibt aber auch Gruppen, die sich als beides bezeichnen. sie quasi eine Mischung aus Ultras und Hooligans darstellen, was es manchmal in der ganzen Debatte nicht ganz einfach macht, diese Sachen so deutlich zu trennen.
Mit Robert Glaus habe ich über rechte Fankultur im Fußball gesprochen. Er ist der Autor des Sachbuches Hooligans, eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Glaus.
Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.